Ja, ich möchte heute Abend mir die Zeit nehmen, dass wir etwas gemeinsam über den Islam nachdenken, insbesondere darüber, wie wir als Christen Muslim begegnen können. Dafür konzentrieren wir uns von vornherein schon auf die Muslime, die in Deutschland leben. Denn prinzipiell könnten wir jetzt auch darüber sprechen, wir fahren nach Indonesien und machen da Urlaub und begegnen da auch Muslimen. Denn von daher müssen wir von vornherein schon etwas unterscheiden. Der Islam gibt sich und erscheint ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land wir dem Islam begegnen. Das, was wir durch die Medien meistens vor Augen haben, ist der arabische Islam. Und dort meistens der, wie er beispielsweise in Saudi-Arabien oder im Iran vertreten wird, der ja seit der Revolution vom Ayatollah Khomeini dann als ein islamischer Staat sich versteht, manchmal sogar als der alleinig islamische Staat, der die Interessen des Islam gegen den bösen Westen vertritt. Das ist eine Prägung des Islam. Ganz anders sieht der Islam beispielsweise in Afrika aus und noch wieder anders in Indien oder in Pakistan oder in Indonesien. Vielfach vergessen wir dabei auch, dass die meisten Muslime nicht in den arabischen Ländern wohnen, sondern in Asien. Das größte islamische Land der Welt ist eben nicht Saudi-Arabien, auch nicht Ägypten, sondern Indonesien. In Indonesien wohnen die meisten Muslime, danach in Pakistan. Also das heißt, das ist alles mehr ferner Osten. Und der Islam dort ist anders geprägt, zum Teil, weil er noch relativ jung ist. Diese Gegenden wurden erst wesentlich später für den Islam gewonnen. Und da haben sich islamische Vorstellungen verbunden mit schamanistischen, zum Teil auch mit buddhistischen Vorstellungen. Und so gibt es dort in Indonesien Menschen, die auf der einen Seite an Allah glauben, die Rituale des Islam praktizieren, auf der anderen Seite irgendwelche Totenkulte begehen oder Geistern Opfer bringen, damit die ihnen wohlgesonnen sind. Und das läuft so nebeneinander her. Vielleicht so ähnlich, wie es bei einem Volkskatholizismus ist, den wir in Südamerika finden, wo wir auf der einen Seite den Katholizismus finden als Glauben und auf der anderen Seite dann Reste indianischer Religiosität, die irgendwie miteinander vermischt werden. Und so ähnlich ist das dann in diesen Ländern. In Deutschland werden wir insbesondere konfrontiert mit dem Islam türkischer Prägung. Das ist, denn die meisten Muslime in Deutschland sind aus türkischem Hintergrund. Nicht alle. Es sind auch einige, die in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, beispielsweise aus Ägypten, also Nordafrika, einige auch aus den arabischen Ländern oder Asien, aber der weitaus größte Teil sind Muslime, die aus der Türkei gekommen sind. Da müssen wir auch gleich wieder unterscheiden, das ist eine vollkommen andere Situation als in Italien oder in Frankreich oder in England. In England sind die meisten Muslime aus Ostasien, insbesondere aus Pakistan, weil das früher einmal britisches Kolonie gewesen war und da sind die hergekommen. In Frankreich sind die meisten Muslime aus Nordafrika, nämlich aus Algerien, weil Algerien war bis in die 50er Jahre hinein französische Kolonie und da sind viele Algerier nach Frankreich gekommen. Also insofern unterschiedliche Situationen in den verschiedenen europäischen Ländern. Und deshalb auch ein etwas anderes Umgehen damit. In Deutschland, das kennen wir ja alle, ist die Geschichte zwischen der Türkei und zwischen Deutschland eigentlich schon eine relativ alte Geschichte. Denn so eine gewisse Annäherung gab es schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war nämlich zeitweilig das damalige Deutsche Reich, damals ja noch Kaiserreich, verbündet mit dem Osmanischen Reich. Beispielsweise auch im Ersten Weltkrieg kämpften beide nebeneinander. Es gab dann türkische Soldaten in der deutschen Armee, beispielsweise. Es wurde da eine erste Moschee gebaut, in Berlin. Dann später gab es wieder gewisse Annäherungen, auch während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und danach erstmal eine Phase, die nicht mehr durch Kooperation in dieser Hinsicht bestimmt war, sondern durch die türkischen Gastarbeiter, die in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre begannen, nach Deutschland zu kommen. Und viele stellten sich vor, sowohl diese Gastarbeiter als auch die Deutschen stellten sich vor, die sind jetzt ein paar Jahre hier, wir brauchen sie für den Wirtschaftsaufschwung und danach haben sie gut verdient und gehen zurück in ihre eigenen Länder. Das hat sich dann nicht so herausgestellt, zur Überraschung beider. Denn auch viele der türkischstämmigen Gastarbeiter in Deutschland planten wieder zurückzugehen, aber hatten sich mit der Zeit doch so eingelebt, ihre Kinder wuchsen hier auf, hatten hier geheiratet, man fühlte sich ja wohl und blieb dann da. diese erste Generation der Türken, die nach Deutschland gekommen sind, waren mehr so in Ghettos. Für sich haben sie gelebt. Die Deutschen hat das auch weniger interessiert. Moscheen fielen nicht auf, weil man die Gebetshäuser mehr irgendwo im Privaten oder in Fabrikgebäuden gehabt hat. Die zweite Generation der Muslime in Deutschland, der Türken in Deutschland, probierte sich ein Stück weit zu assimilieren, ein Stück weit zu verbinden, ein Stück weit deutsch zu werden. Aber das klappte nicht. Zum großen Teil auch, weil viele Deutsche wollten das nicht, hatten Abstand gesucht. Das hatte dann die dritte Generation dazu gebracht, wieder neu ihre Identität im Türke sein und im Muslim sein zu suchen. Und diese Generation ist es, die in den letzten 10 Jahren bestimmt gewesen war, die immer mehr darauf Wert legte, auch eine eigene Identität in Deutschland zu entwickeln, eigene Rechte durchzusetzen, einen Gang durch die Institutionen anzutreten, um zu einer Anerkennung islamischer Überzeugungen zu kommen. In dieser Generation ist es dann auch zu verdanken, dass viele Muslime der dritten Generation radikaler geworden sind als die der zweiten Generation. Also radikaler, überzeugter, fester daran halten, stärker auftreten. Wir sind Muslime mit Überzeugung. Dieser Generation ist es auch zu verdanken, dass in vielen deutschen Städten repräsentative große Moscheen gebaut werden. Es gibt heute keine deutsche Großstadt mehr, in der nicht mindestens eine große islamische Moschee gebaut worden ist, die auch als äußerlich als solche erkennbar ist. Und da merken wir einen gewissen Unterschied. Natürlich kann man auch diese dritte oder die jetzt anwachsende vierte Generation, manche sind schon vierte Generation, in Deutschland nicht pauschalisieren. Es gibt dort Muslime, die sich sehr eingedeutscht haben, können wir sagen, die fast kein Türkisch mehr sprechen, die ihre Wurzeln selbst nicht mehr so intensiv kennen, die Verwandtschaftskontakte in die Türkei fast nicht mehr haben, die sehr säkularisiert sind, die hier studiert haben, die hier Geschäfte gegründet haben. Das ist ein Teil der Türken. Es gibt dann einen anderen Teil der muslimischen Türken, die sehr stark ihren Islam betonen, die regelmäßig in die Moschee gehen, die ihre Kinder in die Koranschule schicken und denen es sehr wichtig ist, Muslim zu sein. Das ist auch ein Teil dieser muslimischen Bevölkerung, die stark missionieren im Augenblick, insbesondere auch unter einheimischen Deutschen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass man etwa damit rechnet, dass zwischenzeitlich 150.000 Deutsche zum Islam übergetreten sind. Und es werden mehr. Diese Bewegung ist im Zunehmen begriffen, weil Muslime nicht nur so etwas davon reden und auftreten, sondern weil sie bewusst Mission betreiben und häufig mit denselben Mitteln wie Christen das in der Vergangenheit getan haben. Ich war beispielsweise in diesem Frühjahr in Leipzig gewesen, im deutschen Osten, und da sind ja wenig Menschen, die eine religiöse Bindung haben. Wenig, die vom Glauben geprägt sind, weil sie in einem kommunistischen Land aufgewachsen waren. Und hier haben sich bewusst einige Moscheevereinigungen zum Ziel gesetzt, wir wollen die Deutschen für den Islam gewinnen. Sie gehen dann von Haus zu Haus, um dann mit den Menschen über den Glauben zu sprechen. Sie haben für sozial schlechter gestellte Hausaufgabenhilfe. Sie haben eine Art so Teestube, wo Leute eingeladen werden. Sie haben Traktate und evangelistische Schriften aus islamischer Sicht, die für den Islam werben. Öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, zu denen sie einladen. Und sie haben Erfolg damit. Wer heute ins Internet geht, beispielsweise bei YouTube, da gibt es einen Andreas Vogel, einen bekehrten, zum Islam bekehrten Deutschen, der hält dort Vorträge, kann man dort abrufen. Der lässt sich dort filmen, wie er katholische Priester interviewt und natürlich vorher dann sich ein paar Fragen überlegt, wie er sich lächerlich machen kann über sie und wie die dann dumm dastehen. Und das, ein anderer Freund filmt das Ganze und das wird dann ins Internet gestellt, um zu zeigen, wie lächerlich und wie dumm der christliche Glaube ist. Es gibt Bücher, die verteilt werden, zu zeigen, wie ist die Bibel falsch, warum man der Bibel nicht glauben kann. Und damit soll geworben werden, die Christen und die Bibel ist falsch und deshalb ist der Islam gut und richtig. Also das ist ein Teil dieser islamischen Bevölkerung. Man rechnet damit nach Schätzungen, das sind vielleicht 15-20% der Muslime, die so ganz deutlich auch missionarisch auftreten und die auch sehr überzeugt sind. Es gibt dann diese vielleicht ebenfalls 20% derjenigen, die sehr stark säkularisiert sind, sehr stark verweltlicht sind, die eigentlich damit nichts mehr zu tun haben, die häufig vom Muslim selbst angegriffen werden, weil sie so verweltlicht sind und in der Gesellschaft aufgegangen sind. Zu denen gehören auch Leute wie der Professor Bassam Tibi, der zahlreiche Bücher über den Islam geschrieben hat, der ein Euro-Islam anstrebt. Der sagt, na, wir wollen den Islam nicht aufgeben, aber wir werden einen europäisierten, einen liberalen Islam in Deutschland haben und nicht so einen, wie er in islamischen Ländern existiert. Und dann gibt es dazwischen die 60%, naja, das ist mal, wenn religiöse Feste sind, dann sind sie religiös und versuchen auch den Ramadan zu halten, den Fastenmonat. Wenn man sie anspricht auf ihren Glauben, dann verteidigen sie den durchaus auch, aber sie leben den im Alltag nicht. Sie gehen auch nicht unbedingt zur Moschee. Sie kennen den Koran kaum. Und jetzt kommt es immer darauf an, welche von diesen verschiedenen Gruppen wir begegnen. Denn da müssen wir unterschiedlich drauf reagieren. Generell, wenn ich jetzt einige Punkte erzähle, nenne, die typisch sind für islamisches Selbstverständnis und versuche zu sagen, was wir da tun können, dann wende ich mich mal an, naja, zum Teil noch religiöse, zum Teil welche, die nicht mehr ganz so stark religiös geprägt sind. Viele, die das selbst auch nicht begründen können, leben trotzdem nach Prinzipien und Vorstellungen, wie der Islam sie vorgibt. Aber sie wissen es selbst nicht mehr so genau, woher das kommt und warum sie so reagieren. Nun, wenn wir Muslimen begegnen, dann geschieht das ja auf verschiedenen Ebenen. Manchen begegnen wir einfach als Nachbarn, manchen als Arbeitskollegen. Manchen wollen wir auch unseren Glauben bekennen. Möglicherweise auch mit der Absicht, oder hoffentlich mit der Absicht, ihnen zu zeigen, das, was in Jesus Christus geoffenbart worden ist in der Bibel, ist wahr, ist gut, ist auch für sie gut und nicht nur für uns. Und dafür ist es gut, wenn wir auf einige Sachen achten. Zuerst einmal ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir Muslimen begegnen, dass wir versuchen, ihnen von gleich zu gleich begegnen. In der Vergangenheit spielte das noch eine größere Rolle, weil viele Muslime in Deutschland sich nicht ganz anerkannt fühlten. Zwischenzeitlich kann es so sein, dass wir Muslimen begegnen, wo die gar keinen Wert mehr darauf legen, dass wir sie anerkennen, sondern die auf uns herabschauen. Die eben denken, die Christen, die sterben sowieso aus und deren Kultur ist kaputt und warten wir nochmal 30 Jahre, dann wird der Islam in Deutschland die herrschende Religion sein. Das sagen manche Muslime ganz offen. Und deshalb legen sie keinen großen Wert, diese Muslime keinen großen Wert mehr darauf, dass sie von uns als gleichwertig anerkannt werden. Wollen sie gar nicht, weil sie fühlen sich als besser in Deutschland und sagen das auch deutlich. Aber es gibt, wir sollten von uns aus das nicht befördern, nicht mit einer Gegenüberheblichkeit reagieren, sondern ihnen freundlich begegnen. Und es gibt auch die Muslime, die das schätzen, weil sie wissen, dass sie etwas isoliert sind. Vielleicht gerade diejenigen, die nicht in solch einem islamischen Ghetto irgendwo in einer Großstadt leben, sondern diejenigen, die in einer Umgebung leben, wo auch viele einheimische Deutsche sind. Die schätzen durchaus den Kontakt, wenn man zu ihnen geht und wenn man einfach Zeit mit ihnen verbringt. Und für dieses Zeit miteinander verbringen, da gibt es einige kulturelle Sachen, auf die wir achten sollten und dann auch inhaltliche, die den Glauben angehen. Ich will beide dabei besprechen. Zum einen geht es darum, um Dinge zu benennen, die parallel sind, die ähnlich sind. Und auf der anderen Seite geht es darum, um Dinge zu benennen, die unterschiedlich sind. Wir werden nämlich erleben, dass wenn wir zu unserem Glauben stehen, dass wir von vielen Muslimen als Christen eine hohe Anerkennung bekommen. Es ist gar nicht so, dass die meisten Muslime sofort dagegen schießen, sondern viele Muslime finden es viel schlimmer, wenn ein Deutscher keine religiöse Überzeugung hat. Erlebe ich immer wieder. Beispielsweise bei uns im Dorf, da wohnen mehrere Familien, die muslimisch sind. Eine Familie, denke ich, ist besonders dran, die haben Kinder, die schicken sie in die Schule, da haben wir sie kennengelernt, an der Bushaltestelle, haben sie jetzt ab und zu mal besucht, mit ihnen gesprochen. Und dann haben sie immer wieder geäußert, ja, bei uns in dem Dorf, da sind ja so wenig Leute, die an Gott glauben und die einen, die leben ja so zusammen und die anderen machen das so. Und naja, da hat sich halt so ein bisschen ihre moralische Sichtweise ausgedrückt. Aber dann meinten sie, es ist doch schön, dass sie hier mit leben, denn eigentlich wir verstehen uns doch gut. Wir glauben beide an Gott und wir halten es für wichtig, dass man in der Ehe treu zusammenlebt und so weiter und so weiter. Also da kamen dann solche Dinge heraus, wo man erstmal sieht, ja, da ist eine gewisse Parallelität, da ist eine gewisse Anerkennung, die man untereinander hat, weil gemeinsame ethisch-moralische, religiöse Vorstellungen da im Hintergrund stehen. Auf die will ich gleich noch ein bisschen eingehen, die auch im Einzelnen benennen und dann auch auf die Unterschiede eingehen. Zuerst aber auf einige kulturelle Sachen, die für uns wichtig sind. Kulturelle Sachen gibt es erstmal etwas so ganz allgemein Menschliches. Manche von euch, die aus Russland kommen, werden da gewisse Parallelen feststellen, aber diese Parallelen sind eben nicht zu der deutschen Kultur, sondern die sind zu dem, was manche von euch in Kasachstan oder so erlebt haben, beispielsweise was Gastfreundschaft angeht. Einheimische Deutsche verstehen Gastfreundschaft ja ganz anders, als das ein Türke versteht. Also beispielsweise, wenn man da jemanden als normaler Deutscher einlädt, naja, dann gibt es da ein paar Kekse und ein bisschen Kaffee oder möglicherweise auch etwas Kuchen. Das wäre für einen Muslim viel, viel zu wenig. Muslime gehören normalerweise, auch gerade türkische Muslime, wenn sie noch gesprägt sind von ihrer Kultur, da gehört Gastfreundschaft, ist etwas ganz Wichtiges. Und dann gibt es bestimmte Regeln dieser Gastfreundschaft. Also wenn man einen Besuch macht, am besten ist natürlich den anzukündigen, ist ja klar, aber wenn er nicht angekündigt ist, normalerweise wird man da bei einer islamischen Familie nicht rausgeworfen, sondern eingeladen. Und dann ist es so, dann sagt man nicht, also wir haben ja im Moment nichts, tut uns ja leid, sondern dann wird versucht, noch irgendetwas auf den Tisch zu bringen. Meistens ist es so, man wird dann ins Wohnzimmer hinein eingeladen und plötzlich die Frau verschwindet oder die Kinder verschwinden und da wird doch irgendetwas gemacht. Wenn es sogar noch darum geht, schnell noch was zu backen oder einzukaufen, wegzufahren, Sachen zu bringen, weil das ist Gebot der Gastfreundschaft, nicht nur etwas zu präsentieren, sondern viel zu präsentieren und darzubieten. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir dann darauf? Also das sollte man schätzen. Dafür. Man sollte dankbar dafür sein, umgekehrt aber auch wissen, dass ein Muslim, wenn wir ihn einladen, Ähnliches erwartet. Das gehört dann einfach mit dazu. Das heißt, wenn ich den einlade zu einem Gespräch über den Glauben und stelle nur ein paar Salzstangen auf den Tisch, dann wird er sich denken, ah, typisch die Christen, die verstehen von Gastfreundschaft ja gar nichts. Und dann wird er auch nicht mehr richtig zuhören dabei. Nun, das, was vielleicht manche von euch auch kennen, ist, bei einem Muslim ist es so, dass der Gast erst einmal ablehnt. Das gehört mit dazu. Also, wenn ihr jetzt sofort Ja sagt, dann geltet ihr im Allgemeinen als gierig. Es kann sogar sein, dass derjenige die Einladung, die er euch ausspricht, noch gar nicht richtig ernst meint. Also auch bei einer Einladung, normalerweise sagt man erstmal vor sich, nein, ja nicht, ich will dir nicht zur Last fallen und all so etwas. Und dann der andere sagt dann, ja, aber du musst doch unbedingt kommen. Und dann sagst du erstmal noch, ja, also ich weiß ja nicht genau. Und dann sagt der andere, ja, nochmal. Und dann weißt du, jetzt ist es wirklich ernst. Und genauso ist es auch beim Essen. Wenn dir Essen angeboten wird und du sagst sofort, oh, gib her, ich habe Hunger. Das gilt gar nicht. Sondern zuerst einmal, nein, ich nehme ja nichts. Und ja, es muss ja nicht sein und so. Und dann werdet ihr erleben, wenn einer nur ein bisschen islamisch-türkisch geprägt ist, der wird euch das aufdrängen, derjenige. Und ihr werdet immer nachbekommen. Und wenn du sagst, ich will gar nichts mehr, das heißt gar nichts, das ist nur ein Ausdruck deiner Höflichkeit. Sondern ich habe das erlebt bei meinen ersten Besuchen bei Türken, das war dann, da gab es auch dann zu essen und vor allem auch zu trinken, nicht? Tee besonders, Chai, so, ne, den angeboten wird. Und dann den kleinen Gläschen und so als Mann muss man den ja richtig heiß trinken, nicht? Um zu zeigen, dass man ja was ab kann dabei, mit möglichst viel Zucker dann da drin und einmal ausgetrunken und schon wieder voll. Und ich sage, nein, nein, ich will nicht, doch, komm hier, nimm noch etwas und dann, nicht? Und dann wieder ausgetrunken, doch, nimm noch etwas und so. Und das geht eigentlich endlos weiter. Wenn man nicht ein paar Hinweise kennt, die so nonverbal ohne Worte ausdrücken, ich will nichts mehr haben. In manchen Regionen aus der Türkei ist es so, das Signal ist darin, ich lasse den Tee einfach stehen, aber nicht den ersten, sondern nachdem ich dann die 10. Tasse getrunken habe oder so. Weil sonst ist es ja unhöflich, wenn ich das nicht austrinke, die erste. Bei manchen ist es auch so, die legen dann das kleine Löffelchen, was es da meistens gibt, also quer oben auf das Trinkgefäß drauf. Das heißt dann auch, jetzt ist Schluss. Bei manchen Muslimen ist es auch so, dann wird das Trinkgefäß, nachdem es leer ist, umgedreht. Ja, und dann weiß man auch, jetzt ist Schluss. Alles andere reden ist nur Höflichkeit. Genauso auch beim Essen kann man Probleme bekommen. Als guter Deutscher ist man ja erzogen, alles wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Wenn du das in einer muslimischen Hintergrund machst, dann bekommst du so lange, bis du weggehst. Es wird nicht aufgehört, du kommst immer auf den Teller. Hier musst du dann irgendwas auf dem Teller liegen lassen, dann ist das Zeichen, jetzt geht's wirklich mehr, ich bin voll, es geht gar nichts mehr hinein. Das wird nicht als unhöflich begriffen, sondern bei den meisten Muslimen als das, jetzt ist es wirklich so. Das andere ist nur Ausdruck der Höflichkeit. Umgekehrt habe ich gerade letzte Woche mit einer deutschen Familie gesprochen, die waren dann, als ich ihnen das erzählt habe, waren sie ganz erschreckt und gesagt, ah, haben wir vollkommen falsch gemacht. Die hatten nämlich Besuch von einer türkischen Familie und dann haben sie ihnen angeboten, ja, sollen wir euch was zu essen geben, war gerade so abends zu halten, haben die gesagt, nein, wollen wir nicht. Und dann haben sie ihnen nichts gegeben. Ja. Und eigentlich, diese Familie hat das nur aus Höflichkeit gesagt. Aber die Deutschen haben sich gedacht, das ist ja unhöflich, wenn wir das aufdrängen, wenn die das nicht wollen. Nicht? Also so wie der typische Deutsche heute eher ist. Und das war genau das Falsche. Also hier muss man sich ein bisschen umstellen. Wenn man einen typischen Deutschen hat, dann soll man nach ein, zwei Mal sagen, Schluss, Ende, und die meinen das meistens wirklich so. Die meisten Muslime, wenn man sie einlädt, meinen das nicht so und erwarten genauso, auch wenn wir sie einladen, dass wir genau dasselbe tun. Also das heißt, kräftig aufdecken, immer wieder auffordern, aufdrängen dabei. Das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft und Höflichkeit. Und das zeigt auch, bist du überhaupt ein anständiger Mensch? Und wenn du kein anständiger Mensch bist, ja, dann ist das, was du über Religion und Glauben sagst, sowieso unwichtig dabei. Also solche Sachen spielen dabei eine Rolle. Häufig ist es auch in islamischen Wohnungen, dass man gebeten wird, die Schuhe auszuziehen. Man wird nicht gedrängt, aber es ist häufig schon eine wichtige Sache, weil es geht gar nicht darum, ob die Schuhe nun schmutzig sind. Also man reinkommt aus Deutschland und sagt, mach ich sauber hier, ne, schaut, nichts drunter und dann sagt man, ist ja alles in Ordnung. Nein, bei Muslimen ist das anders, denn bei Muslimen ist es so, dass wenn der Schuh irgendwann mit etwas Unreinem in Kontakt gekommen ist, dann kannst du den sauber machen, wie du willst, der ist unrein. Unrein ist zum Beispiel Kot, Speichel und solche Sachen. Und zwar hier gilt das kultisch unrein. Vielleicht wie manche es aus dem Alten Testament kennen. Im Alten Testament steht ja, wenn du einen Toten berührt hast, dann kannst du die Hände waschen, wie häufig du willst, du bist kultisch unrein. Und so ähnlich ist das hier auch. Und deshalb, es geht nicht nur darum, seine Schuhe gut abzutreten, sondern es ist ein Zeichen von irgendwie, naja, du machst jetzt ihren ganzen Boden unrein, da wo du rumläufst. Auch wenn man nicht sieht hinterher, dann heißt, du kannst mit dem Staubsauger kommen. Nein, der Staubsauger nimmt das Unreine nicht weg, das ist dann eben trotzdem da. Also man es weiß. Ein anderer Punkt ist, man sollte mit den Schuhsohlen die nie irgendwie hochstellen, dass sie gegen den Gastgeber zeigen. Also man kann das, man weiß, was ich setze mich hin, nicht, und dann schlage ich die Beine übereinander und dann nicht, denke ich, so bequem und der ist jetzt in der Richtung. Das bedeutet so viel, als würde ich den Gastgeber mit Füßen treten. Und das wird als sehr schlecht angesehen, sehr klar. Also deshalb muss man aufpassen, wohin man seine Füße hält, besser nach unten, nicht? Als dann irgendwie einem anderen Menschen entgegen. Das wird auch als negativ angesehen. Darüber hinaus isst man normalerweise mit der rechten Hand, man begrüßt sich auch mit der rechten Hand. Das ist auch gut für die Linkshänder, sollten das versuchen umzustellen, weil Muslime, die sehr religiös geprägt sind, für die ist die linke Hand unrein. Ja, warum? Weil man die linke Hand auf der Toilette benutzt. Und deshalb ist sie unrein, damit fasst man niemanden an, das gilt als Verunreinigung, und damit fasst man auch kein Essen an. Also, wenn sie noch stark geprägt sind von ihrer Kultur. Also auf solche Sachen sollte man ebenfalls achten. Wichtig ist im Allgemeinen auch, dass eine Frau sich relativ züchtig anzieht. Also züchtig heißt da die Arme bedeckt und die Beine bedeckt und also so, dass man da nicht viel sehen kann. Also man muss jetzt keinen Schleier aufsetzen, nicht in Deutschland das nicht. Aber es wird schon häufig auf die einheimischen Deutschen hingewiesen, die seien doch so zügel und haltlos, weil sie halbnackt herumlaufen. Und aus islamischer Sicht ist das zum Teil auch so. Dass wir dürfen jetzt ja nicht die Illusion haben, dass die Muslime sich nicht darüber freuen. Viele, besonders jugendliche Muslime, finden das ja toll in Deutschland. Das sind die Mädchen, die alle halbnackt herumlaufen und sie genießen das ja auch. Ihr dürft ja nicht vorstellen, dass die Muslime das nicht sehen. Viele türkische Muslime in Deutschland, die haben ja Freundinnen auch, einheimische Deutsche. Und die gehen mit denen auch ins Bett, obwohl das ja nach islamischem Recht eigentlich verboten ist. Aber sie sagen sich, ja, wenn die das tun, ist doch ihr Problem, ist nicht meines. Denn auch im Islam darf man das zwar nicht, aber es ist eine kleinere Sünde. Wenn man sie fragen würde, würdet ihr denn eine von den Mädchen heiraten? Nein, kein Fall. Dafür brauchen wir eine reine Jungfrau. Diese Mädchen, die sind zum Vergnügen da in der Jugendzeit. Aber richtige Frauen sind das ja nicht. Und das ist, manche Deutsche sehen das so nicht, missinterpretieren das. Manche Deutsche, die dann leichtfertig vielleicht sogar noch einen Türken oder einen Muslim heiraten, erleben dann nach der Heirat, dass der plötzlich nicht mehr nur so Latin Lover mäßig ist. Weil in der islamischen Kultur ist es ganz eindeutig so, dass der Mann den Ton angibt und die Frau dazu gehorchen hat. Hier geht es nicht um Unterordnung, sondern um Gehorchen. Denn nach dem islamischen Recht ist die Frau juristisch halb so viel wert wie der Mann. Vor Gericht, wenn eine Frau eine Aussage macht und ein Mann, gilt immer die des Mannes. Wenn zwei Frauen eine Aussage machen und ein Mann, gilt immer noch die des Mannes. Erst bei drei Frauen. Dann ist die Frauen, muss man die auch hören. Aber doppelt so viel. Generell in islamischen Ländern gilt es, dass eine Frau immer unter der Obhut eines Mannes steht. Entweder ihres eigenen Mannes, ihres Vaters oder, wenn beide nicht mehr leben, dann ihres Sohnes. Das kann man manchmal in Supermärkten sehen. Dann ist da eine islamische, muslimische Frau und dann kommt da so ein kleiner Bubi, nicht? Und der kann seine Mutter richtig anranzen und beschimpfen. Manchmal habe ich sogar schon gesehen, da gibt er ihr einen Tritt und die Mutter ist nicht wütend, sondern sie lacht darüber. Das ist richtig so. Denn islamische Jungs soll zu Aggressivität, zur Männlichkeit erzogen werden. Sie müssen sich durchsetzen. Sie müssen zeigen, wer sie sind. Mädchen hingegen müssen brav und lieb sein. Wenn die sich das erlauben, dann gibt's aber Ärger. Das werdet ihr auch erleben, geht in irgendeine große Stadt, wo viele Muslime leben. Am Abend seht ihr fast nur junge Männer draußen auf der Straße. Wenn junge Frauen da sind, eigentlich nur in Begleitung des Bruders, Cousins, Vaters oder sonst jemanden. Alleine würde das als unschicklich gelten. Manche tun das, aber die werden dann ja auch verachtet. Ein anständiges muslimisches Mädchen, auch in Deutschland, bleibt am Abend zu Hause oder geht in männlicher Begleitung aus. Wie gesagt, die ganz Säkularisierten nehme ich hier mal aus. Die tun das, aber die verstehen sich häufig auch nicht mehr richtig als Muslime. Dieses Verhältnis von Mann und Frau spielt auch eine Rolle, wie wir einem Muslim begegnen. Wenn du als Frau versuchst, einem muslimischen Mann den Glauben nahezubringen, kannst du das von vornherein vergessen. Ich habe manche unserer Bibelschülerinnen getroffen, die dann darüber berichtet haben, wie aufmerksam da die muslimischen Männer zuhören, wenn sie ihnen was über den Glauben sagen. Ja, das tun die auch. Aber die sind beim Glauben null interessiert. Die finden es einfach bloß nett, mit einer jungen und hübschen Frau zu sprechen. Und die wollen sie einfach zur Freundin haben. Und wenn man dann halt sie zur Freundin bekommt, wenn man sie sehr frommes redet, lass sie fromm reden, schadet alles nichts. Irgendwann kommen wir zum Eigentlichen, was uns interessiert. Hier muss man sehen, normalerweise ist es äußerst schwierig, von einer Frau zu einem Mann den Glauben zu erzählen. Sondern hier gilt es Frau zu Frau und Mann zu Mann. Und das gilt häufig auch bei den Besuchen so. Häufig ist das so, das werdet ihr merken, setzt sich beispielsweise die Frau zu euch ins Wohnzimmer. Redet sie auch, die muslimische. Daran könnt ihr dann sehen, wie ihr miteinander sprechen könnt. Bei religiösen Familien wird es im Allgemeinen so sein, dass ihr ins Wohnzimmer eingeladen werdet, wenn ihr als Familie kommt. Und dann der Mann erzählt, die Frau geht in die Küche. Und dann ist es gar nicht schlecht, nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit, wenn die Frau nochmal wiedergekommen ist, hat aufgedeckt und so, dass man dann vielleicht mit der Frau in die Küche geht. Denn da kann man häufig sehr frei reden. Häufig kann man von Frau zu Frau viel freier reden, als die Männer miteinander reden. Weil die Männer müssen sich ja als Helden zeigen. Die Muslime, und von uns wird es dann auch erwartet, die Positionen müssen fest dargestellt werden. Ich muss zeigen, wer ich bin und was ich kann und was ich weiß. Klein beizugeben, das ist ein Zeichen der Schwäche, das darf man nicht. Aber bei den Frauen ist das offener. Frauen müssen sich nicht so präsentieren. Frauen können viel intensiver und persönlicher miteinander sprechen. Deshalb in vielen islamischen Ländern ist es so, dass muslimische Frauen sich viel eher bekehren als die Männer. Viel eher offen sind für den christlichen Glauben dafür, weil sie eher und freier darüber sprechen können. Aber diese Gespräche laufen dann häufig in der Küche. Ich habe das mehrfach erlebt, auch in Deutschland, dann eingeladen worden und genau diese Aufteilung. Manchmal noch, wir bekamen das ganze Essen, der wurde abgedeckt und die Frauen haben den Rest gegessen. Jetzt kann man ja sagen, das ist doch also schlimm und das kann doch nicht so sein. Ja, aber wir müssen ja nicht deren Kultur revolutionieren. Das verändert sich ja mit der Zeit von selbst, sondern wir müssen das wissen ein Stück weit, dass wir uns nicht falsch verhalten. Wenn ihr als Ehepaar da hinkommt und vielleicht eure Frau meint, besser reden zu können und die führt dann das Wort, dann ist die Sache ganz klar, ihr als Männer seid Versager und eure Frau ist zu selbstbewusst, also ihr beide seid abgeschrieben. Vorbei, egal was ihr sagt, hört keiner mehr richtig zu. Ich habe das in einem Fall sogar so erlebt, das fand ich ja nun richtig ein bisschen lustig dabei. Da war ich dann das zweite oder dritte Mal bei einer muslimischen Familie eingeladen und Frau und Tochter waren dann in der Küche und wir als Männer unterhielten uns, nicht Bruder und ich und der Vater dabei. Und dann ganz ernsthaft eröffnete mir der Vater und sagte, ja, also wenn ich mir überlegen würde, Christ zu werden, dann könnte ich seine Tochter heiraten. Solche Gespräche können dann auch geführt werden. Normalerweise würden wir das ja so nicht tun, da würde man sagen, das ist doch die Sache der Tochter, nicht? Also ich habe abgelehnt, nicht? Ja. Ich habe abgelehnt dann bei dem Gespräch, aber so etwas kann auch passieren, das heißt eine besondere Ehre, nicht? Also er schätzt dich da dann besonders, dafür. Also das ist auch ganz anders, als wir uns das sonst vorstellen, wie das in Deutschland laufen kann. Ja, vielfach ist es sogar, dass bei muslimischen Jugendlichen die Eltern dann Frauen aus der Türkei importieren, die dann eben noch richtig religiös und ordentlich sind, nicht so die in Deutschland aufgewachsen sind, das ist ja nichts Anständiges. So, ne, ist die Auffassung dann dabei. Nun, ein anderer Aspekt dabei ist, wir sollten offener und freier über religiöse Sachen sprechen, als zu einheimischen Deutschen. Bei einheimischen Deutschen, da muss man häufig etwas sehr vorsichtig formulieren, weil sie sich schnell angegriffen fühlen, weil die einheimischen Deutschen sehr von der Toleranz und dem Pluralismus geprägt sind. Ich glaube, was ich glaube, du glaubst, was du glaubst, du darfst nur Ich-Botschaften sagen, ich glaube für mich und was du glaubst, ist was ganz anderes. Wenn du so mit einem Muslim auftrittst, dann denkt er, was glaubst du denn? Bist du überzeugt davon oder nicht? Ein Muslim selbst hat auch keine Scheu dabei. Der sagt dir auf den Kopf zu, du bist ein Bibelfälscher, ihr habt alle, seid alle Lügner, ihr werdet in die Hölle kommen. Also nur so ähnlich, nicht? Nicht ganz so vielleicht, aber so in der Richtung, kann er dir aber freundlich lächelnd beim Tee trinken erzählen. Und das ist auch kein Problem. Wenn du eine Überzeugung hast, dann steh dazu. Und das wird auch von einem Christen erwartet, dass ein Christ auch deutlich dazu steht. Wenn du einem einheimischen Deutschen sagst, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, dann denkt er, oh, religiöser Spinner und übertrieben und was weiß ich. Wenn du einem Muslim sagst, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, dann hast du Hochachtung bei ihm. Wenn du ihm sagst, ich bete jeden Tag, ich lese jeden Tag in der Bibel, dann bist du ein frommer Mensch. Das ist gut, das ist ernsthaft. Hier müssen wir umschalten von einem einheimischen Deutschen zu einem Muslim. Genauso, wenn du einem einheimischen Deutschen dauernd aus der Bibel zitierst, du sagst, in der Bibel steht da und da und da, dann sagt der spätestens nach der fünften Stelle, hey, was ist denn das, das brauche ich doch nicht und es ist doch wichtig, was ich fühle und empfinde und denke und dann musst du auch mehr davon erzählen, was du denkst und empfühlst und findest. Einem Muslim hingegen ist, was du empfindest, erstmal egal. Aber was in dem Heiligen Buch drin steht, das ist wichtig. Das ist, wenn du das kennst, dann bist du ein vorbildlicher Christ, ein guter Christ. Also auch hier. Oder manche, die versuchen jetzt über den Glauben locker zu sprechen, weil sie denken, naja, die einheimischen Deutschen wollen auch ein bisschen locker, nicht? Und dann so mal so, wie man Straßenausdrücke gebraucht, das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Nein, du musst mit Ernsthaftigkeit und Anmut, so musst du auch deine Bibel behandeln. Wenn du deine Bibel herausholst mit lauter Eselsohren, vielleicht sogar noch reingeschrieben hast oder Dinge unterstrichen hast, das ist ein Zeichen, du bist ein vollkommen gottloser Mensch. Ja, warum? Das ist doch ein heiliges Buch, da kann man doch nicht reinschreiben. Ein Muslim vertritt ja gerade die Auffassung, die Christen haben immer wieder die Bibel verfälscht. Und jetzt, wenn er deine Bibel sieht, dann denkt er, oh, du hast lauter Sachen rausgestrichen, durchstrichen aus der Bibel, nicht? Das, was dir nicht gefällt, das ist typisch, machen die Christen. Oder wenn da Eselsohren sind, so gehst du mit dem heiligen Wort Gottes um? Ja, das gibt's doch wohl nicht. Also, wenn du meinst, deine zerlesene Bibel ist ein guter Ausweis dafür, dass du so heilig bist, bei einheimischen Menschen vielleicht, bei Muslim nicht. Bei Muslim am besten, du kaufst dir kurz vor Weihnachten irgendwo im Aldi so eine dicke, fette Bibel, roter, dicker Umschlag, schöne, gute Bilder drin, Goldrand dabei und diese Bibel trägst du vor dir her, nicht? Also so oder unter dem Arm und das ist dann ein guter Aufsatz. Die pflegst du auch, wir müssen es nicht ganz so machen wie ein Muslim. Ein Muslim, wenn er den Koran nimmt, dann erstmal küsst er ihn noch, nicht? Und dann wird er vorsichtig aufgeschlagen, ganz so müssen wir es nicht machen. Aber durch dem, wie du mit dem Buch Gottes umgehst, mit dem Wort Gottes, daraus schließt er, welche Beziehung du zu Gott hast, was wir auch wissen müssen. Besonders schlimm ist es auch, wenn du die Bibel irgendwo auf den Boden legst. Weil auf dem Boden ist Schmutz, ist Dreck, kultisch. Nicht, der ist nicht schmutzig wirklich, aber der kultisch, unrein. Deshalb normalerweise auf den Tisch, ins Regal oder sonst wo geht man vorsichtig damit um. Auch das ist für den Umgang mit dem Wort Gottes wichtig. Wir sollten eben dann, wie gesagt, auch daraus zitieren. Das sind so äußerliche Sachen. Natürlich ist selbstverständlich, wir sollten einen Muslim nicht brüskieren, wenn ihr ihn im Ramadan zum Grillen einladet und ihm ein paar Schweinswürstchen serviert, dann denkt er nicht, ihr seid freundliche Nachbarn, sondern dann denkt ihr, ihr wollt ihn lächerlich machen. Also dann ist es aus, dann ist egal, was du sagst, alles vorbei. Denn hier ist alles falsch, was du machen kannst. Ich meine, erstmal die Schweinswürstchen ist ja vollkommen klar und dann darüber noch im Ramadan willst du ihn verführen zu essen, obwohl er ja nicht essen darf. Und wenn er dann auch freundlich ablehnt und du dann da schmatzt und so und isst, nicht, dann, das wäre schlimm. Also wenn du jetzt denkst, du hast jetzt gehört Gastfreundschaft, dann denkst du, ah, die lade ich jetzt ein und achtest nicht darauf, was Ramadan ist. Und du sagst, ja, hier will doch und dann drängst du ihm sogar noch hier auf den Teller. Nicht? Und dann denkt er, du willst ihn besonders fertig machen, weil er darf ja nicht ja sagen dazu. Also bei solchen Sachen sollte man darauf achten, es nicht zu tun. Hingegen, wenn ihr irgendein christliches Fest feiert, dann ist es für einen Muslim durchaus, der lässt sich auch gerne dazu einladen. So wie wenn ihr etwas intensivere Beziehung habt, lädt der Muslim euch zu einem islamischen Fest auch ein. Dass zum Beispiel das Fastenbrechen oder das abendliche Essen am Ramadan, man fastet ja nicht den ganzen Monat, sondern nur während des Tages. In der Nacht, am Abend isst man dann ja wieder. Dazu kann man eingeladen werden. Das ist dann eine richtige Feier, die da stattfindet. Also solche Sachen sollte man ebenfalls darauf achten. Das genügt vielleicht jetzt für einige dieser kulturellen Hintergründe. Das sind nicht alle, aber wenn ihr dann noch mehr lesen wollt, im nächsten Jahr wird dann vielleicht ein Buch darüber erscheinen, nicht? Über diese Umstände, wie man mit Muslimen am besten redet, wie man ihnen auch kulturell begegnet. Übrigens, ja, vielleicht noch ein Detail hier dabei. Männer reden in Deutschland gerne über Beruf. Das ist für Muslime meistens nicht ein so zentrales Thema wie für die Deutschen. Für Muslime ist viel wichtiger zum Beispiel das Thema Familie. Da merken manche eben, die aus Russland kommen, das ist da wieder ähnlich. Nicht? Einheimische Deutsche geben auf Familie nichts, die meisten. Also
viele. Nicht? Die sagen dann einfach, ich lebe mein Leben, meine Eltern leben ihr Leben, Geschwister, naja, die hat man, aber was man mit denen macht, das interessiert nicht so sehr. Die Deutschen sind eher auf Individualismus gepolt. Die meisten, nicht alle, aber ein großer Teil von den Deutschen. Das ist bei den Muslimen meistens anders. Familie ist wichtig und deshalb redet man auch viel darüber. Also jetzt Muslime untereinander, dann ist häufig, also wie geht's dann Tante und Onkel und Cousin und Cousine und Bruder und Schwager und was weiß ich alles. Und dann wird da viel darüber ausgetauscht und gesprochen. Das sind wichtige Themen. Und Religion ist ein wichtiges Thema. Also wenn du nicht anfängst, über Religion zu reden, du musst dir gar keine Scheu machen. Fang einfach an. Das ist gut für einen Muslim. Das tut er gerne. Er wird sich engagiert äußern. Wird manchmal auch laut werden. Manchmal hast du den Eindruck aggressiv. Du bekommst vielleicht schon Angst. Das gehört einfach mit dazu. Weil für eine Sache, von der du überzeugt bist, da musst du engagiert sein. Wenn du einfach ruhig sagst, ich glaube an Allah und ich glaube, der Koran ist wahr. Wo ist deine Überzeugung? Also musst du hier richtig mit Engagement auftreten. Und wir können das durchaus auch tun, aber vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Und denk daran, mach nie den anderen schlecht, sondern zeige eher das Positive an das, was du glaubst. Das ist auch wichtig dafür. Jetzt zu schimpfen, der Koran ist gelogen, ist alles falsch. Ja, wenn du den gegen dich aufbringen willst, dann so tu das. Dann sag, Mohammed ist schlecht und böse und der Koran ist falsch. Dann, je nachdem, wie der andere gestrickt ist, entweder geht er dir in die Gurgel, er schmeißt dich raus, er schreit dich an, aber du hast dann auch alle für alle Zeiten verloren. Das ist auch dumm. Warum willst du den Koran beschimpfen? Heb doch lieber die Bibel hervor und zeig, wie wichtig und wie gut die ist. Das erwartet man von dir. Das wird toleriert. Aber wir müssen nicht unbedingt das Böse zum anderen sagen. Vor allem bei diesen wichtigen Sachen Allah, Mohammed, Koran. Also diese Sachen, die sind tabu, da sollte man gar nichts Negatives drüber sagen. Es sei denn, man kennt den anderen sehr gut und er stellt ganz konkrete Fragen. Da kann man vorsichtig mal etwas formulieren. Aber das sind sozusagen sonst Tabuthemen. Wir müssen uns auch nicht gleich schlecht fühlen, wenn da ein Muslim kommt und sagt, ihr seid ja alle so unmoralisch in Deutschland. Da darf man durchaus den Mut haben, das gehört ja nicht zu diesen drei Tabus, da darf man durchaus den Mut haben, sagen, ja, was macht ihr denn als Muslime hier in Deutschland? Und wenn ihr Leute, Muslime kennt etwas näher, und ich kenne einige etwas näher, dann weiß ich, die leben genauso unmoralisch, viele, wie die einheimischen Deutschen. Das heißt, die besuchen Prostituierte, die betrügen, sie trinken Alkohol, was sie nicht tun dürfen, sie haben manchmal außereheliche Beziehungen, das, was für sie als schlecht gilt, machen sie trotzdem. Nun, selbst in islamischen Ländern gibt es das. Viele sagen, ja, bei euch in Europa, da gibt es das ja. Na ja, gut, manche Muslime kommen dann auch, besonders die Reicheren, aus beispielsweise Saudi-Arabien, kommen regelmäßig ja nach Deutschland, ganze Riviera-Küste, massenhaft Villen und Urlaub von Muslimen da, die genießen dann die Zeit hier, die Freiheit, die sie hier haben. Da kann man dann nachfragen. Oder wenn man es weiß, dann weiß man auch in Saudi-Arabien gibt es Prostitution, nur man nennt es anders. Denn für einen Muslim ist es ja erlaubt, mehrere Frauen zu haben. Also ist es so, es gibt Ehe auf Zeit. Und dann kannst du auch eine Frau heiraten für 2 Stunden. Aber dann ist sie deine Frau. Und du bezahlst sie jetzt nicht dafür, nicht, dass wir es falsch verstehen, aber du gibst ihr eine Brautgabe. Und diese Brautgabe ist nun ungefähr in der Höhe, wie in Deutschland das Geld die Prostituierten bekommen. Aber jeder Muslim wird darauf beharren, bei uns gibt es keine Prostitution. Ja, aber eben nicht, eigentlich ist es genau dasselbe. Aber man versteht es anders. Darüber hinaus beispielsweise Muslime sagen, ja, bei uns gibt es ja keine Zinsen und ihr beutet euch ja gegenseitig aus. Ja, islamische Banken dürfen keine Zinsen nehmen. Jetzt denken manche von euch schon, ja, da muss ich meinen nächsten Kredit aufnehmen. Auto anschaffen, Haus kaufen. Ne? Ja, das stimmt schon, aber islamische Banken benehmen eine Bearbeitungsgebühr. Ja, und die ist zufälligerweise so hoch wie bei uns die Zinsen. Ne? Ja. Aber sie nehmen keine Zinsen. Ja. Und so sind manche Sachen im Islam, wo man dann denkt, naja, also, hey, ist doch genau dasselbe. Ein Muslim kommt erstmal und sagt, bei uns ist alles so toll und alles so perfekt und alles so super und in Wirklichkeit ist der Unterschied nicht so groß. Wenn du in irgendeine islamische Stadt, gerade die Großstädte gehst, da sind die Jugendlichen genauso locker angezogen, da sind die jungen muslimischen Jungen und Mädchen, die gehen in die Disco und die feiern und die trinken da, da ist gar kein großer Unterschied. Nur äußerlich formal. Da ist das dann anders. Und wenn sie dann zusammen in der Synagoge, nicht Synagoge, in der Moschee sind, dann ist das auch anders. Und Ramadan, das ist auch anders. Und auf dem Dorf ist es natürlich auch anders. Aber sonst im normalen Leben ist das, gleicht sich das da durchaus an. Also gut, das sind diese äußerlichen Sachen. Jetzt innerlich, theologisch müssen wir erst einmal sehen, es gibt viele Parallelen. Eine Parallele ist beispielsweise, wir glauben daran, dass es nur einen Gott gibt. Das glauben Muslime und das glauben wir auch. Und das ist ja immerhin nicht bei allen einheimischen Deutschen so. Wir glauben auch daran, dass dieser Gott sich offenbart hat und dass das in einem Buch aufgeschrieben ist. Sie glauben daran und wir glauben daran, dass Gott Propheten geschickt hat, um seinen Willen den Menschen weiterzugeben. Und viele dieser Propheten sind genau dieselben, an die wir glauben, an die der Muslim glaubt. Wenn du auf einen Muslim von Abraham redest, dann sagt er, ja, Abraham war ein Muslim gewesen. Und Mose war auch ein Muslim. Und Adam war ein Muslim. Und Jesus war auch ein Muslim, nach islamischer Auffassung. Also das heißt, wir glauben an viele dieser Personen, dass wir von Gott gesandte Boten sind. Das ist dasselbe. Viele Überzeugungen von dem, was richtig und was falsch ist, Ehebruch, Mord, Lüge, das ist gleich. Muslime glauben daran, dass wir alle einmal vor Gott stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen müssen für unsere Taten. Auch das ist gleich. Muslime glauben sogar, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird, um die Menschen zu richten. Allerdings gehen sie dann davon aus, dass er den Christen dann sagen wird, ihr habt falsch gehandelt und ihr müsst richtige Muslime werden. Das steht zumindest so im Koran. Das glauben wir ja nicht. Aber dass Jesus einmal wiederkommt, das glauben sie und das glauben wir auch. Es gibt viele Parallelen, wo wir sagen müssen, das ist ganz ähnlich. Sie glauben auch nicht an eine Evolution. Mit einem Muslim müsst ihr, wenn er überzeugt ist, nicht lange diskutieren. Der glaubt daran, ist doch klar. Steht doch im Koran, Allah hat die Welt geschaffen, also gibt es doch keine Evolution. Also überzeugter Muslim zumindest, nicht? So ganz Liberale vielleicht dann nicht, aber überzeugt er schon. Da müsst ihr auch nicht lange diskutieren. Also das heißt, viele Parallelen, viele Entsprechungen. Allerdings, wenn wir da etwas ins Detail gehen, dann sind da doch durchaus einige Unterschiede. Und diese Unterschiede, die können wir durchaus auch benennen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ich werde euch das einmal vorlesen. Ich habe aus verschiedenen Suren herausgesucht, wie das Leben des Mose beschrieben wird. Und ich frage euch hinterher dann einmal, was von dem stimmt denn mit der Bibel überein, beziehungsweise was nicht? Allah vertraut Mose eine Schrift an, die Tora, als sichtbaren Beweis für die Menschen und als eine Rechtleitung und Barmherzigkeit, damit sie sich vielleicht mahnen lassen würden. Suche 28. Mose war ein gläubiger Muslim, er prophezeite das Kommen Mohammeds vorher. Er ist ein Prophet Allahs, also alles nach dem Koran. Allah hat direkt zu Mose gesprochen, obwohl sich Allah normalerweise eines Boten, meistens des Erzengel Gabriel, bedient. Mose ist also ein besonderer Vertrauter Allahs. Pharao befiehlt, alle neugeborenen Knaben zu töten. Seine Mutter kommt dem Befehl Gottes nach und setzt Mose in einer Kiste auf dem Nil aus. Die Frau Pharaos nimmt Mose auf und seine Schwester schlägt die Mutter als Amme vor. Mose bereut seinen Mord an einem Ägypter mit den Worten, O Herr, ich habe gegen mich selbst gefrevelt, verzeih mir. Trotzdem muss er vor der Verfolgung der Ägypter ins Land Madian fliehen, wo ihn ein weiser Mann mit zwei Töchtern aufnimmt, von denen Mose eine heiratet, nachdem er verspricht, 10 Jahre als Knecht bei ihm zu bleiben. Mose hört aus einem brennenden Baum Allahs Stimme, die ihn auffordert, die Sandalen auszuziehen, seinem Volk das nahende Gericht anzukündigen und an die ursprüngliche Offenbarung Allahs zu erinnern. Dann erhält Mose das islamische Glaubensbekenntnis. Ich bin Allah und es gibt keinen Gott außer mir. Schließlich erhält Mose den Auftrag, zu Pharao zu gehen, um ihm die Freiheit Israels zu bitten. Vor dem Pharao gesteht Mose die Schuld seines Mordes ein. Pharaos Frau glaubt dem Mose und bittet Allah, ins Paradies aufgenommen zu werden. Auch die Israeliten glauben Mose. Obwohl Mose einen Zauberwettkampf mit den Ägyptern gewinnt, beschimpft ihn der Pharao als Lügner, der eingesperrt werden muss, weil er etwas verkündet, was den Ägyptern unbekannt ist. Schließlich bezeichnet Pharao sich selbst als Gott. Die ägyptischen Zauberer glauben allerdings Mose und bitten zu Allah und predigen den Pharao, der sie droht, kreuzigen zu lassen. Nach mehreren Plagen bitten die Ägypter, Mose abziehen zu lassen und Allah um Gnade zu bitten. Der Pharao verfolgt das abziehende Volk. Mose schlägt auf Allahs Befehl hin das Meer, das sich teilt, um die Israeliten durchziehen zu lassen, und sich über den nachrückenden Ägyptern schließt. Allein der Pharao bekehrt sich im letzten Moment zu Allah, der ihm das Leben schenkt. Das Ganze geht noch ein bisschen weiter, gibt es noch die Zeit im Sinai. Nur mal ganz kurz, das klingt doch ganz ähnlich, wie das in der Bibel ist, ne? Aber in ein paar Punkten, da müssen wir sagen, das stimmt doch nicht ganz so überein. Sind euch welche aufgefallen? Bitte? Beispiele mal ein paar. Könnte man die Frage stellen, nicht? Denn wir haben ja keine einzige historische Quelle, die sagt, dass man von irgendetwas von Mohammed wusste zur Zeit von Mose. Und wir haben auch keinen Hinweis darauf, dass Mose Mohammed vorhergesagt hat. Das behaupten die Muslime. Denn wir müssen ja auch im Kopf haben, der Islam entsteht ja erst 600 nach Christus. Das heißt, 600 Jahre, nachdem das Neue Testament geschrieben ist, nachdem es die ersten Christen gab, noch viel, viel später als diese Geschehnisse bei Mose. Und das heißt, alle Quellen, die wir haben, sprechen davon, dass Mose nichts von Mohammed wusste und gesagt hat. Was gibt's noch für Punkte, die anders sind? Genau. Wäre zwar nett in der Geschichte, nicht? Genauso nett wäre ja, wenn der Pharao sich bekehrt hätte. Nicht? Genau, und seine Frau sogar noch eher, nicht? Und mahnt ihn dann, also kehre um und so. Das würde sich doch gut für eine Verfilmung eignen. Viel besser als diese Geschichte, wie in der Bibel ist, die ist ja gar nicht so mit Happy End. Am Ende wäre Happy End, der Pharao, nicht, wird fromm und so und gratuliert noch dann den Israeliten, die wegziehen. Wir merken, hier ist so ein Mischmasch, was damit zu tun hat, dass Mohammed ja damals Christen kannte und Juden kannte und viele ihrer Ideen gehört hat, aber dann miteinander vermischt und kombinierte. So dass dann zum Beispiel die Zauberer gekreuzigt werden sollen, wobei es in Ägypten zu der Zeit noch gar keine Kreuzigungsstrafe gab. Und das ist dann aus dem Neuen Testament genommen. Wie Mose musste auch nicht 10 Jahre für seine Frau arbeiten. Wahrscheinlich ist da eben dann eher wer gemeint? Genau, der musste ja arbeiten. Nicht? So etwas, nicht? Ja. Genau. Oder später vom Karmel mit Elia oder so etwas, nicht? Was da dann kommt. Also wir merken verschiedene Sachen gemischt, aber da gibt es Anknüpfungspunkte. Es gibt Suren im Koran, wo dann steht, dass die Muslime auch die heiligen Bücher der Christen und Juden lesen sollen, weil sie zuverlässig sind, beispielsweise. Wir finden von Jesus. Jesus wird im Koran häufig genannt. Es wird gesagt, er ist der Sohn Marias. Es wird gesagt, er ist das Wort Gottes. Er ist Geist von Gott. Er ist Messias. Er kann Tote zum Leben auferwecken. Er kann Wunder tun. Er ist der Einzige, der sündlos ist. Das gibt ja viel Material, wo wir darüber sprechen können. Wir können sagen, das sind doch alles Eigenschaften, die nicht einmal von Mohammed im Koran genannt werden. Nun müssen wir allerdings auch wissen, Muslime haben dann natürlich auch da gewisse Interpretationen, die sich nicht mit unseren decken. Und da kommt es dann darauf an, wie weit der andere sich auskennt, wie weit der andere Antworten formuliert. Ihr müsst davon ausgehen, die meisten Muslime kennen den Koran nicht. Sie lesen auch nicht im Koran, weil der Koran ist für die islamische Glauben eigentlich nicht so wichtig für das Alltagsleben. Die Imame, die müssen den Koran lesen. Manche Kinder müssen den Koran auf Arabisch sprechen können, aber sie müssen nicht unbedingt verstehen können, was drin steht. Man liest den Koran nicht, um darin Gott näher zu kommen, sondern allein, indem man ihn ausspricht, weil es heilige Silben sind, ist man Allah näher. In vielen islamischen Ländern gibt es im Radio Koransuren gelesen, den ganzen Tag. Fast so wie gesungen. Es ist eine Kunst in der islamischen Welt, Koransuren zu zitieren. An der Wand, in vielen islamischen Familien, gibt man große Wandteppiche mit Koransuren darauf, manchmal noch in schöne Bilder eingerahmt. Das ist wichtig, aber zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist nicht so entscheidend wichtig. Manche Muslime sagen auch, ja, damals zur Zeit von Mohammed, da hatten die Christen ja noch die Wahrheit, aber hinterher haben sie das Wort Gottes verfälscht. Sie zitieren dann heute insbesondere gern bibelkritische Theologieprofessoren, die dann sagen, dass da und dort in der Bibel doch was nicht stimmen würde und sagen, ihr sagt es doch selbst, eure eigenen Leute sagen das doch so. Dass das eigentlich gar keine überzeugten Christen mehr sind, sondern häufig Atheisten, die zwar noch an der Universität als Theologen arbeiten, aber selbst ja nicht dran glauben, das wird leicht in den Hintergrund geschoben und vergessen. Und hier ist die Frage, wie argumentieren wir zum Beispiel auf diesen Hinweis, die Christen, die haben doch alles Mögliche verfälscht und verändert. Manchmal wird hingewiesen, dass es gewisse Unterschiede zwischen den Evangelien gibt oder zwischen Chroniker und Könige im Alten Testament. Und jetzt können wir versuchen, lange zu argumentieren. Ich denke, ein guter Weg ist darauf hinzuweisen, dass wir als Christen glauben, von Gott eingegeben ist ja nicht die heutige deutsche Übersetzung, sondern von Gott eingegeben ist das, was früher die Propheten aufgeschrieben haben. Und wir sind heute dem sehr, sehr nah, aber wir können nicht ausschließen, dass es in der Geschichte auch gewisse Abschreibfehler gegeben hat. In geringem Maß zugegeben, aber diese scheinbaren Widersprüche sind ja nur in geringem Maß. Manchmal können wir diese scheinbaren Widersprüche auch erklären. Wenn gesagt wird, am Ostermorgen waren ja einmal diese Frau und einmal jene Frauen dort gewesen, dann können wir durchaus ja sagen, ja, dann waren erst die einen und später die anderen. Denn der Morgen war ja lang, der Tag war lang, da waren mehrere Frauen da. Wenn in einem Evangelium berichtet wird, Jesus heilt einen Blinden vor den Toren Jerichos und einmal zwei Blinde in Jericho, dann ist es, glaube ich, kein Widerspruch, sondern wir müssen ausgehen, er hat halt 3 Leute in Jericho geheilt, einen vor der Stadt und 2 in der Stadt. Also solche Sachen sind relativ einfach zu erklären. Aber es gibt einige Punkte, wo wir dann sagen müssen, möglicherweise gab es da auch eine Veränderung. Hier dürfen wir aber nicht nur dabei stehen bleiben, wir sollten dann auch hervorheben, dass gerade in den wichtigen Aussagen, zum Beispiel die Jesus betreffen, gar keine Veränderung vorliegt. Wir wissen aus dieser Überlieferung, die ältesten Dokumente stammen noch aus dem 1. Jahrhundert des Neuen Testaments und wir wissen, dass da gar nichts verändert worden ist. Und wenn Mohammed selbst zu seiner Zeit noch sagte, sind zuverlässig, nach Mohammed wurde an der Bibel erst recht nichts verändert. Sondern das ist genau dasselbe. Das war ja 600 nach Christus. Da haben wir schon ganze Bibelhandschriften aus dieser Zeit und da ist nichts mehr verändert. Also da sollten wir durchaus gegenhalten. Wir sollten dann, auch wenn ein Muslim zu selbstsicher auftritt, ihn mal genauer fragen, wann wurde denn der Koran aufgeschrieben? Und wenn er sich auskennt, dann kann er uns sagen, dass der nämlich nicht zur Zeit Mohammeds aufgeschrieben worden ist, sondern erst unter den Kalifen, das heißt, nachdem Mohammed schon lange tot war. Und man hat nur aufgeschrieben, was mündlich überliefert worden ist. Und da hat man nicht mal alles aufgeschrieben, sondern nur einen Teil. Ein Teil kam in die Hadith, insbesondere gesammelt von Bukhari. Und da sind ganz andere Sachen mit drin, die Mohammed gesagt haben soll, als im Koran drin stehen. Hier wurde politisch entschieden, was da reingestellt worden ist. Und dann wurde, wie es in Arabisch ähnlich wie in Hebräisch ist, das erst einmal in einer Konsonantenschrift aufgeschrieben, wo die Vokale alle fehlten, sodass man immer noch ganz unterschiedlich interpretieren kann. Denn ihr müsst mal überlegen, habt ihr eine deutsche Sprache, habt jetzt nur die Konsonanten, die Vokale fehlen, dann kommen ganz andere Worte raus. Und diese Konsonanten hat man wieder ein paar Generationen später die Vokale festgelegt, sodass bis dahin noch eine schwammige Überzeugung war, das so oder so zu interpretieren. Das heißt, auch der Koran hat keine so eindeutige Überlieferungsgeschichte und wir müssen ja sagen, der ist ja viel jünger. Also dann sollen die Muslime mal noch 600 bis 1000 Jahre warten und dann sehen wir ja, was da noch für Abweichungen zustande kommen. Also hier sollten wir auf der einen Seite biblische Position verteidigen, auf der anderen Seite auch nicht wegen Freundlichkeit nur den anderen stehen lassen, nicht den Koran fertig machen, aber meinetwegen durch Fragen, durch gewisse Informationen, ihn dahin bringen, doch mal sich näher zu informieren. Wir können dann ja sagen, meinetwegen, ich habe gelesen oder im Internet steht aber, dass das ja von dem Kalifen so und so geschrieben worden ist. Ja, und dann soll er darauf reagieren. Und wenn er sich informiert, dann wird er feststellen, das ist genau so. Es war nicht zur Zeit Mohammeds aufgeschrieben worden. Und dann genau dasselbe mit den Konsonanten und dann der unterschiedlichen Interpretation. Es gibt ja auch im Islam unterschiedliche Konfessionen, die sich nicht einig sind. Warum bringen sich zum Beispiel im Irak die Sunniten und die Schiiten um? Ja, das ist ja auch ein religiöser Grund, weil die eben nicht einig sind bei der Interpretation des Koran. Manche sagen, dass der Koran nur ursprünglich gilt. Andere sagen, dass man dazu die Hadith zunehmen muss. Und andere sagen, dass man den Verstand noch einschalten müsste dazu. Das sind unterschiedliche Positionen und deshalb auch unterschiedliche Sichtweisen. Und da ist das nicht nur bei Christen, sondern das ist im Islam eigentlich genauso. Also auch da keine Scheu, genauso wenig wie bei diesen religiösen, bei diesen moralischen Vorgaben, die man dort gibt. Nun, eine wichtige Frage, die wir erörtern müssen, das sind ja nicht, wie verhält man sich im Alltag, sondern die wichtigste Frage, die wir besprechen müssen, ist die, wie kommt man zum Glauben? Deshalb auch die Person, wer ist Allah bzw. wer ist Gott? Wir können den Eindruck gewinnen, Allah und Gott ist dasselbe, wie manche Menschen auch sagen heute. Das ist aber grundlegend falsch, weil viele der Eigenschaften, die wir haben in der Bibel und im Koran, sind ähnlich. Aber es gibt eben auch ganz bedeutend unterschiedliche. Wenn im Koran zum Beispiel steht, Allah ist der listigste von allen, ja, dann würden wir das so von Gott nicht unbedingt sagen in der Bibel. Also das ist eher eine Eigenschaft, die wir da nicht so sehen. Dann beispielsweise die Aussage, dass Allah auch relativ willkürlich entscheidet. Kein Muslim kann genau wissen, wann und wie er errettet wird. Sondern man muss natürlich die fünf Säulen des Islam halten, man muss die Gebote halten. Ob man dann errettet wird, weiß man immer noch nicht. Jetzt gibt es die Ausnahme, wenn man als Märtyrer stirbt. Das ist stimmt. Aber selbst als Märtyrer wird man nur dann gerettet und kommt ins Paradies, wenn man das aus uneigennützigen Motiven tut. Wer also jetzt das tut, weiß was ich, damit seine Familie Geld bekommt, was es im islamischen Bereich manchmal gibt, oder es wurde neulich im Irak eine Frau festgenommen, die hat man unter Drogen gesetzt und dann einen Gürtel mit Sprengstoff umgeschnallt, ein junges Mädchen, 14, 15, und dann auf den Markt geschickt. Die hat das selbst gar nicht richtig wahrgenommen, was ihr da geschehen ist. Also nicht alle, die da gehen, sind nur Fanatiker, sondern manche werden auch dazu manipuliert. Und wenn das der Fall ist, dann werden sie nicht gerettet, kommen sie nicht ins Paradies, weil es ja nicht die ehrliche, reine Motivation war. Wenn einer nun sagt, ich tue das, um möglichst viele Amerikaner zu töten, falsche Motivation, wird man auch nicht gerettet. Also nach dem Koran zumindest. Also wenn man es genau nimmt, ist das unsicher dabei. Darüber hinaus ist doch eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes, an denen wir glauben, dass es eben ein Dreieiner-Gott ist. Und das macht doch einen großen Unterschied aus. Ob es eben einer ist, wo Jesus lediglich ein Prophet ist, ein normaler Mensch, der von Gott berufen ist, oder ob Jesus tatsächlich Gott ist. Und nur dann, wenn Jesus Gott ist, kann er für uns Erlösung und Befreiung bewirken. Denn das wird ja so beschrieben in der Bibel, dass wir Schuld vor Gott haben und dass wir diese Schuld nicht selbst bezahlen können, dass jemand anders an unserer Stelle bezahlen muss und das hat Jesus getan. Wir müssten mit dem Tod bestraft werden, sagt uns die Bibel, durch unsere Rebellion gegen Gott, dass wir nicht auf ihn gehört haben. Nun geht es nicht darum, dass der eine etwas frommer ist und weniger fromm. Das spielt dabei eigentlich nicht die entscheidende Rolle. Genauso wenig wie wenn ihr heute Abend nach Hause fahrt und ihr werdet von der Polizei geblitzt, dann fragen die nicht danach, ob du gestern recht gefahren bist und vorgestern und ob du richtig geparkt hast und ob du bei der Ampel stehen geblieben bist. Das mag alles sein. Hier wirst du festgehalten, weil du zu schnell gefahren bist. Genauso wird es vor Gott sein. Er freut sich darüber, wenn wir gut und anständig leben, aber wir müssten vollkommen sündlos leben, damit wir von ihm anerkannt werden würden. Und das hat ein Muslim natürlich auch nicht. Und wir auch nicht. Und dann ist die Frage, wie kann man denn das bezahlen? Ein Muslim meint, indem er gute Taten tut. Wir als Christen wissen, das kann gar nicht funktionieren. Das funktioniert ja nicht einmal bei der irdischen Polizei, geschweige denn bei Gott. Ich meine, du kannst ja den Polizisten versprechen, dass die nächsten 10 Male halte ich bei Rot an. Und dann gibt es keine Strafe mehr, wegen zu schnell fahren. Oder? Ihr könnt es ja probieren. Ich kenne keinen, bei dem es geklappt hat. Oder wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dann sagst du, ja, aber die letzten 50 Male bin ich bei der Ampel schon mal stehen geblieben. Also wiegt sich doch auf, nicht? Wiegt sich auf, 50 Mal stehen bleiben, einmal rüberfahren, in Ordnung. Na, das funktioniert ja nicht mal bei der Polizei. Wie denn bei Gott? Dann sagen wir ja, okay, wir haben einmal gelogen, aber dafür haben wir 10 Mal die Wahrheit gesagt. Ja, das ist schön, aber die Wahrheit sagen soll der Normalfall sein. Die Lüge ist das Problem. Und die können wir nicht durch Gutes tun aufheben, sondern hier muss für bezahlt werden. Hier muss Strafe ausgesprochen werden. Und das nennt die Bibel, und das könnten wir vermuten, können wir versuchen, einem Muslim auch weiterzugeben. Und Jesus hat sich an unserer Stelle strafen lassen, hat die Strafe genommen, die wir eigentlich haben müssen vor Gott. Und deshalb ist die Strafe getragen, und deshalb können wir in der Ewigkeit zu Gott gehen. Und das ist etwas, was ein Muslim so nicht kennt. Ich habe das einmal gelesen in einem Traktat, was für Muslime verfasst worden ist. Da wurde das in einer schönen Geschichte erzählt. Und Muslime, viele Muslime, die aus dem Nahen Osten, auch dem Fernen Osten kommen, mögen gerne Geschichten. Deshalb ist es auch gut, Glaubenswahrheiten, Geschichten zu erzählen, so wie Jesus Gleichnisse erzählt hat. Und nun in diesem Traktat, also in dieser kleinen Schrift, stand dann eine Geschichte von einem jungen Mann, der hatte irgendwie Geld gestohlen und die Polizei ist hinterher ihm unterwegs und er kommt nach Hause und er hat dann auch einen Mann verletzt und jetzt ist da so, seine Jacke zerrissen und Blut da dran von seinem Überfall und zu Hause ist dann sein älterer Bruder und der nimmt ihm die Jacke ab, zieht die Jacke an, die Polizei kommt und nimmt diesen Bruder fest. Und das ist ein Bild, was auch ein Muslim durchaus versteht. Weil wenn wir einfach sagen, Jesus ist gestorben am Kreuz, im Koran steht, das kann gar nicht sein. Warum? Weil dann wäre Allah ja ein Schwächling, wenn er seinen Prophet am Kreuz sterben lassen würde. Da wird gesagt, da sei einer gestorben, der ihm ähnlich war. Möglicherweise Judas, als Strafe für einen Verrat sozusagen. Aber Jesus doch nicht. Und wenn wir hier versuchen zu vergleichen, er ist freiwillig gestorben, nicht auf Druck der Menschen, sondern freiwillig, weil er diese Schuld, die eigentlich wir tragen müssen, auf sich nimmt. Das kann manchmal ein Muslim verstehen. Wir können es auch erklären an dem Beispiel von dem Sohn Abrahams, den er opfern sollte. Denn diese Geschichte kennt auch ein Muslim. Am Ende des Ramadan wird meistens ein Opfer geschächtet und dann gegessen. Und das ist in Erinnerung daran, dass nicht der Sohn Abrahams getötet worden ist, sondern an seiner Stelle ein Schaf. Und das ist ja genau das Bild, was auch im Neuen Testament für Jesus benutzt wird. Wir müssten eigentlich sterben und dann wird an unserer Stelle ein anderer getötet. Deshalb wird im Neuen Testament ja gesagt, Jesus das Lamm Gottes. Genau mit Hinblick darauf. Und das sind Bilder, die versteht ein Muslim, weil er sie aus seinem Hintergrund kennt. Ich würde auch in dem Gespräch mit einem Muslim, wenn es nicht sein muss, erst einmal nicht so viel Wert darauf legen, dass wir daran festhalten, Jesus ist Gott. Wenn er fragt, natürlich, dann müssen wir dazu stehen. Aber er versteht Gott ganz anders. Für ihn ist es unlogisch, unverständlich. Also wenn wir erst einmal sagen, Jesus herausheben, wie besonders er war, was er alles getan hat, dass er für uns gestorben ist, und dass er mit der Zeit selbst auf die Gedanken kommt, der ist ja eigentlich wie Gott. Aber wenn ich jetzt sage, wie Gott, das ist so wie eine Allergie, das ist dann sofort, zack, vorbei, aus, du bist ja ein Irrlehrer. Das geht nicht. Deshalb erst langsam hinführen, sonst überfordern wir manche Muslime. Muslime haben auch ein Missverständnis. Zum Beispiel im Koran wird Jesus interviewt und wird dann gefragt, hast du den Menschen gesagt, dass sie dich und deine Mutter zu Göttern nehmen sollen? Da sagt Jesus, nein, habe ich nie gesagt. Herr Mohammed hatte eben den Eindruck, die Christen glauben an eine Art göttliche Familie. Vater, Mutter, Kind. Vater, Maria, Jesus. Der Heilige Geist war für sie nicht so fassbar. Deshalb kommt er in der Bibel kaum vor. Und dann wehrt sich Jesus dagegen und sagt, er hat nicht sich selbst als Gott eingesetzt. Und wir müssen sagen, so wie Mohammed das kritisiert, würden wir es ja auch kritisieren. Ich glaube auch nicht an eine himmlische Familiengeschichte. Maria spielt in der Bibel eine wichtige Rolle, zweifellos, aber sie ist nicht Gott.
Und aber jetzt können wir das einem Muslim sagen, aber trotzdem ist es für ihn schwer, das anzunehmen. Deshalb betont erstmal, wie wichtig Jesus ist, was er euch bedeutet und wie er sehr auf Gott hinweist und wie vorbildlich er ist und was er getan hat. Und mit der Zeit wächst das langsam dahin, dass er auch bereit sein kann, Jesus als Gott zu akzeptieren. Und dann dieser andere Aspekt, das Opfer zu erklären, unsere Schuld und Sünde zu erklären, den Muslim damit hineinzunehmen, ob er denn sicher wissen kann, dass er gerettet wird. Und ein Muslim kann das so auch nicht, denn es wird manchmal verglichen, das steht nicht in der Bibel, aber der mündlichen Überlieferung, das würde dann in der Ewigkeit so sein, da ist die Hölle und da ist wie eine Schwertscheide, eine Brücke darüber, die ist scharf und spitz, und wenn man zu viel Sünde hat, dann zieht man das herunter, man wird durchgeteilt und fällt unten ins Feuer. Wenn man leicht genug ist, aber man zu wenig, also wenn man wenig Sünde hat, dann kann man darüber spazieren, über das Schwert, und dann kommt man ins Paradies. Aber das ist natürlich unsicher, bis zum letzten Moment weiß man es nicht, bis man auf diese Brücke tritt, dann wer runterfällt oder da ewig bleibt, oder dann ewig in der Hölle bleibt. Also hier, das wäre so ein Ansatzpunkt, darüber zu sprechen, mit Vergleichen, mit Bildern. Wenn wir denn Trinität erklären müssen, dann können wir es probieren wieder mit Bildern. Hier sind meinetwegen die Bilder, wie ein Dreieck drei Ecken oder drei Seiten hat, so ist das mit Gott. Oder wie Wasser gasförmig und flüssig und fest sein kann, so ist das mit Gott. Nun, es trifft es nicht ganz genau, aber es ist erstmal für einen Muslim ein erster Weg, um das ein bisschen verstehen zu können, dass wir nicht an drei verschiedene Götter im Himmel glauben, die so nebeneinander sitzen, sondern wir glauben an einen Gott, aber der irgendwie in verschiedener Art und Weise uns begegnet und der dann schon auch unterschiedlich ist. Er ist drei und gleichzeitig eins. Und das kann man mit solchen Bildern versuchen, ihm nahezubringen und ihm zu erklären. Generell müssen wir damit rechnen, ein Kontakt mit einem Muslim, das braucht Engagement, Zeiteinsatz, viel Zeit, weil ein Muslim, wenn er Christ wird, auch viel zu verlieren hat. Selbst wenn wir einen Muslim überzeugt haben, dass die Bibel wahr ist, dass Jesus wirklich ihn befreien will, für die meisten Muslime bedeutet es einen starken Lebenseinschnitt, denn er wird im Normalfall von der Familie gemieden, manchmal sogar rausgeschmissen, manchmal mit dem Tod bedroht. Weil das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann. Ein Mensch kann sündigen. Er kann ein Lügner sein, er kann ein Betrüger sein, aber das Schlimmste ist, wenn man Muslim ist, diesen reinen islamischen Glauben zu verleugnen. Darauf steht nach dem Koran die Todesstrafe. Und auch wenn die Eltern das nicht immer vollziehen, zumindest wird man ausgeschlossen, da für eine Muslimfamilie sehr wichtig ist, ist es sehr, sehr schlimm. Wenn ein Muslim diesen Schritt tut, dann ist er häufig auch ganz überzeugt und tritt deutlich dafür ein. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, der längere Zeit in Kasachstan gewesen war und dort auch berichtet, dass da in den letzten Jahren, so sagte er mir zumindest, immer stärker die Muslime ihre Religiosität ausleben, der Wind für die Christen stärker weht, ihnen stärker entgegenweht, aber dass gerade die Muslime, die zum Glauben gekommen sind, in den letzten 10, 15 Jahren, dass die sehr gute Missionare und Hinweise auf Gott sind, weil sie überzeugt sind von dem Glauben, weil sie wissen, was es ihnen kostet und bereit sind, diese Kosten zu tragen. Aber dafür darf man einen Muslim nicht drängen, denn er muss das hinterher auch aushalten. Deshalb viel Zeit, viel Liebe und viel Gespräch und immer wieder dasselbe sagen und immer wieder darauf hinweisen, viel von sich selbst und dem eigenen Glauben erzählen, versuchen, diese Missverständnisse zu erklären, nicht so viel die Muslime anzugreifen, sie fertig zu machen. Das kommt bei jedem Menschen ja schlecht an, wenn man das tut. Naja, und ich mache hier einfach mal einen Punkt, weil die Zeit vorbei ist. Ich würde euch trotzdem auffordern, tut das. Die Muslime tun das in jedem Fall. Die versuchen, die Deutschen für den Islam zu gewinnen. Wenn wir wirklich der Überzeugung sind, dass Jesus der Weg zu Gott ist, wie das in der Bibel geschrieben steht, dann sind wir verpflichtet, das auch Muslimen zu erzählen. Denn das ist auch ihr Weg, den sie zu Gott haben können. Und wenn umso mehr ich im Koran lese, und ich lese immer wieder darin, umso mehr habe ich den Eindruck, hier ist einfach eine Missinterpretation der Bibel. Der Mohammed hat die Bibel gekannt, sagt er auch selbst. Aber er hat manche Sachen nicht so zusammenbekommen, hat dann seine eigene Version davon aufgeschrieben. Und es ist doch schade, wenn dadurch Menschen irregeführt werden. Da sollten wir ihnen helfen, das erkennen zu können. Und wenn wir es nicht tun, wer sollte es dann tun? Die Umgebung, die nicht an Gott glaubt, die tut es nicht. Die bestärkt ihn damit eher noch darin, seiner Position zu bleiben. Und wir müssen damit rechnen, das sagt uns ja einfach die Bevölkerungsstatistik, dass in der Zukunft der Anteil der islamischen Bevölkerung in Deutschland stark zunehmen wird. Also das heißt, diese Konfrontation, diese Begegnung mit Muslimen, der werden wir nicht ausweichen können, die wird stärker kommen. Und dann ist entweder die Frage, weichen wir dem aus oder bereiten wir uns darauf vor
und begegnen den Muslim in Liebe, aber auch mit Überzeugungskraft und mit einem Selbstbewusstsein, was wir als Christen haben können. Denn das, was wir glauben, ist, glaube ich, allemal verstandesmäßig belegbar, ist logisch, ist verständlich, wenn wir es ihnen denn erklären. Das müssen wir ein bisschen einüben können. Wer da noch gerne mehr Literatur haben will, Dinge nachlesen will, ich kann euch einige Bücher nennen dazu, die sich für diesen Zweck eignen. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch einmal mit euch beten, bitten dazu aufzustehen, und wer dann Fragen hat, kann gerne hinterher noch auf mich zukommen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns Jesus Christus geschickt hast und dass er auf die Erde gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, und wir deshalb wissen, dass wir zu dir kommen können. Vielen Dank für diese Liebe, vielen Dank auch für die Zuverlässigkeit deines Wortes, die wir vielfach historisch und unserem eigenen Leben erfahren haben und bestätigt gefunden haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, Muslimen zu begegnen in Deutschland, in unserer Umgebung, dass wir ihnen in deiner Liebe begegnen, ihnen aber auch deutlich sagen können, was wir glauben, wo Unterschiede sind, und gib du uns da die richtigen Worte, in diese Unterschiede auch erklären zu können. Ich möchte dich bitten darum, dass noch viele Muslime auch in Deutschland erkennen, dass du ihr Herr bist, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und dass sie zu dir finden, Vergebung ihrer Schuld haben, und dass wir sie dann einmal in der Ewigkeit bei dir wiedersehen werden. Ich möchte dich da für uns um Mut bitten, um die richtigen Gelegenheiten und auch dann um die richtigen Worte in diesen Begegnungen. Geh du mit uns in den Abend, segne uns unsere Gemeinschaft und bereite uns vor für alles, was morgen vor uns liegt. Amen.